NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich freue mich gleich auf die Band Denmantau, eine Indie-Band aus Lüneburg. Die hat über 2000 Shows und Street-Performances auf 3 Kontinenten und in 10 Ländern organisiert und durchgeführt. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Ja, und dann haben wir noch einen Filmtipp für Sie. Der Helsinki-Effekt, das ist ein Film aus Finnland. Erzähler der deutschen Fassung ist Schauspieler Bjarne Mädel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Denmantau, das ist eine Indie-Band aus Lüneburg. Und der Musikstil, da kann man so ein bisschen sagen, Bohemian, Dance, Rock, das mit Trompete. Und die Band besteht aus Stefan, Jonas, Paul, Julian und Hansa. Und der Name, der leitet sich von der plattdeutschen Redewendung ab, Denmantau. Darüber müssen wir natürlich noch sprechen heute hier im Kulturspiegel. Sie haben schon eine ganze Menge gemacht und auch darüber wird natürlich geredet. Jetzt freue ich mich sehr, dass 2 aus der Band hier bei mir im Kulturspiegel-Studio sind. Und zwar Julian Schoncheck und Paul Weber. Schön, dass ihr da seid.
Moin, guten Abend.
Denmantau, das ist klar. Erste Frage, wie seid ihr auf den Titel gekommen, Julian?
Ja, verrückt, ne? Also schon mal erstmal vorweg, wir sprechen alle kein Plattdeutsch, aber wir sind natürlich nicht daran vorbeigekommen, in unserer Jugend das überall zu hören und aufzuschnappen, auch gerade viel in unserer Hamburg-Zeit. Und Denmantau ist für uns eigentlich so eine Philosophie, raus in die Welt und machen. Einfach nicht groß hinterfragen oder alles zu doll durchplanen, sondern einfach den Weg in die Welt zu machen. Und deswegen sind wir so inspiriert von diesem Namen. Der Name ist bei uns tatsächlich Programm.
Ich finde das ganz witzig, weil Denmantau ist bei mir tatsächlich so meine Oma, die hat immer gesagt, los Titi, ne? Denmantau. Genau. Das war immer so, irgendwie so bin ich groß geworden. Und als ich das jetzt las, dachte ich, wie witzig, dass sie das als ihren Bandnamen genommen haben.
Ja, weil Denmantau fragt ja auch nicht nach Erlaubnis, sondern Denmantau sagt ja, deine Oma hat gesagt, komm, sieh zu, ja, los. Mach was. Ja. Und diese Erlaubnis muss man sich in erster Linie immer selber ausstellen. Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Deswegen sind wir dann auch durch Australien, durch ganz Europa und dann auch in den Kalifornien, Los Angeles haben wir dann gelebt viele Jahre und haben dann einfach gemacht. Ja. Da machen zu.
Wie cool. Ja. Ihr kommt aus Lüneburg.
Richtig.
Wie hat euch denn diese Stadt musikalisch geprägt? Wie seid ihr zusammengekommen, Julian?
Lüneburg ist auf jeden Fall eine große Inspiration für uns und deswegen haben wir auch einen Song über Lüneburg geschrieben, der heißt Cobblestone. Und wie gesagt, wir sind ja schon viel in der Welt unterwegs gewesen und ja, Lüneburg ist irgendwie so ein wunderschönes Örtchen, wo es uns immer wieder zurück hin verschlägt, einfach um Energie zu sammeln und inspiriert zu werden und sich ein bisschen wie in Disneyland zu fühlen.
Und ja, Lüneburg stimmt. Ist Disneyland, ja, so das habe ich auch noch schon. Nicht gehört.
Das ist so eine kleine Fairytale-Stadt, ja. Die da, wenn man erstmal drin ist, dann möchte man da nicht mehr raus und man ist so schön in so einer kleinen Blase. Man hat eben diesen Kopfsteinpflaster und das ist ja eben der Cobblestone, über den wir dann einen Song geschrieben haben, wozu ich dann ein Musikvideo abgedreht habe und einen Song rückwärts gesungen habe. Ich habe den rückwärts gelernt. Den kompletten Text habe ich mir angehört, den Song rückwärts abgespielt, habe meine eigene Lautschrift entwickelt und habe den dann rückwärts abgesungen, damit wir dann das Video rückwärts abspielen konnten.
Und damit es aussieht, als ob er vorwärts singt.
Genau, und dann sitzen wir auf Fahrrädern. Das kann man sich geil eigentlich auch angucken. Die Leute sagen, ey, wie gut du rückwärts Fahrrad fahren kannst. Nein, ich kann nicht gut rückwärts Fahrrad fahren, ich kann gut rückwärts singen. Und dann wurde das alles vorwärts abgespielt.
Kennst du denn deinen Namen auch rückwärts?
Danach wurde ich nie gefragt.
Siehste? Meiner ist Nai Louis.
Ja, Luab halt.
Aber und ich, Anitram Azilik. Wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Aus der Schule, wo habt ihr euch gefunden als Band?
Ja, tatsächlich in der 7. Klasse habe ich mich neben Jonas gesetzt und dann haben wir gleich gemerkt, oh, wir haben den gleichen Musikgeschmack. Der konnte die Gitarre und der konnte dann auf Gitarre irgendwie System of a Down spielen. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Und da gab es eine Projektwoche, dann haben wir uns zusammengesetzt und auf einmal waren wir eine Band. Und es war irgendwie schon so früh klar, dass wir außerhalb der gewöhnlichen Wege wandeln mussten, um das Leben auch auf eine sehr besondere Art und Weise zu erleben. Und irgendwie habe ich mich immer gefühlt, so das System, wie ich es da so kennengelernt habe, irgendwie in so einem jungen Geist, hat mir nicht das gegeben, was ich brauchte, um zu wachsen. Oder ich habe mich da nicht sehr wohl gefühlt, aber irgendwie in dem künstlerischen Dasein. Und ob das klappt oder nicht, war nicht wirklich mein Concern, sondern ob die Jungs dabei sind oder nicht. Und diese Liebe hatten wir halt zur Musik und hatten halt auch Vorbilder, die uns so dieses Brüderliche, dieses Gemeinschaftliche immer so inspiriert haben. Ne? Und das ist eine Band. Eine Band ist ja a band of brothers in unserem Fall halt. Und man kann halt eben Abenteuer leben. Man wohnt dann zu sechst in einem Chevy Van und ist am Venice Beach, macht Straßenmusik und reist dann durch die Gegend und lernt dann verrückteste Menschen auf der Straße kennen.
Heißt also, ihr habt Abitur gemacht und dann ging's los, oder
ja.
wie?
Ja. Genau, wir haben noch, so weit sind wir noch den normalen Weg gegangen
bis zum Abitur. Genau. Damen und Herren.
Und ab da an sind wir eigentlich nur noch reisen gewesen und haben dann die Straßenmusik für uns entdeckt. Wir sind nämlich nach dem Abitur direkt nach Australien und Neuseeland, der Paul, Jonas und ich. Und in Australien, ganz klassisch, eigentlich wollten wir dieses Fruitpicking machen, so ein bisschen Work and Travel, haben dann aber uns dort Gitarren gekauft und so einen kleinen batteriebetriebenen Straßenverstärker. Und am ersten Abend kam ein betrunkener Australier an und hat uns $50 in den Koffer geworfen und wir waren so, what?
Das machen wir nochmal.
Okay, das probieren wir nochmal.
Alter, nächsten Tag wieder das Gleiche und wir wussten, ja. Das ist für die Zukunft. Ne?
Und das ist jetzt 15 Jahre her.
Ja.
Aber wie verrückt. Und ihr seid ja wirklich viel rumgekommen. Australien, ja. Ihr wart in den USA.
Ja.
Was für ein Unterschied ist das, auf einer Bühne zu stehen oder sich wirklich hinzustellen auf eine Straße und da Musik zu machen?
In erster Linie, dass man eben nicht auf einer Bühne steht. Und das ist auch das, am Anfang war das ja irgendwie so als Gag und auch in Tugend aus der Not gemacht, dass wir irgendwie, oh, jetzt können wir irgendwie Geld verdienen und reisen, haben unser Auto betankt, haben dann immer mehr diesen Lifestyle irgendwie angenommen und auch für uns entdeckt. Und man ist eben nicht auf der Bühne, man steht halt auf der Straße und du spielst Musik, stellst deinen Koffer auf und dann kommt ja nicht ein Fan, der dein Ticket bezahlt, sondern es sind fremde Menschen auf dem Weg nach Hause oder zur Arbeit und die bleiben dann stehen. Und dann hat man, bevor man es sich versieht, irgendwie 50 bis teilweise 200 Leute um dich rum von fremden Menschen, die zusammenstehen, die dann auf einmal tanzen, also von 1999. Von Kindern bis wirklich Senioren hast du da Menschen, die dann zusammen tanzen und diese Musik erleben. Und das ist eine unglaublich wundervolle Kraft, die wir immer wieder entdecken. Und diesem Weg haben wir uns auch verschrieben, dieser Kraft der Musik auch zu folgen. Deswegen sind wir zuletzt ja auch in die Ukraine geflogen, haben dort Straßenmusik gemacht, um einfach Musik dorthin zu bringen, wo sie wichtig ist. Und sie ist natürlich überwichtig, aber direkt auf die Straße, direkt ins Herz. Und wir merken, dass die Menschen dann zusammenstehen. Und das ist das, woran wir die Menschen erinnern wollen. Dann vor Ort, dass so geteilt wir uns auch vielleicht fühlen, ist die Musik die Kraft, die uns zusammenführt. Und guckt euch mal um, links und rechts, ihr steht gerade miteinander. So einfach ist das, weil wir Musik spielen. Und das ist was ganz Besonderes. Auf der Bühne sind wir dann meistens engagiert und dann sind dann die Fans da oder Musikfans, Liebhaber, Liebhaberinnen, die dann eben da sind. Aber auf der Straße hast du eben die Menschen, die unverhofft zusammenkommen. Und das hat eine Kraft, die uns irgendwie sehr bewegt und bisher auch gebracht hat.
Ja, ganz schöne Momente. Ihr seid ja viel unterwegs gewesen, auf 3 Kontinenten gespielt, über 2000 Shows habt ihr gemacht. Gibt es da so Auftritte, die ihr nicht vergesst, wo ihr immer wieder dran zurückdenkt und sagt, boah, Gänsehaut? Ich habe den Punkt getroffen, glaube ich.
Ich muss erstmal aussortieren, glaube ich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich diese ganz obertollen Momente, die einen auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel, als wir in Los Angeles waren, da haben wir einen Band-Contest gewonnen und durften auf dem Twilight-Konzert auf dem Santa Monica Pier spielen und haben Support für Jefferson Starship gemacht und haben da irgendwie ja vor 20.000 Leuten in L.A. am Strand, am Pier, es war halt so ein absoluter Gänsehautmoment. So, das sind natürlich die Sachen, an die man denkt, aber es gibt auch noch eine andere Situation, an die ich denken muss.
Ja.
Da sind wir durch Europa gereist, auch einfach nur Straßenmusik mit unserem Van, haben so ein paar Tramper mitgenommen, so ein paar Mädels, die haben so eine Tramping-Competition gemacht auch und dann irgendwie haben die gesagt, ey, kommt mit, heute Abend ist da Party und da könnt ihr spielen und so und dann sind wir irgendwie mit unseren Instrumenten eine halbe Stunde lang in irgendeinen Wald gelaufen, haben da aufgebaut, es hat komplett angefangen zu regnen, es war einfach nur die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Sowas kommt dann halt auch mal. Aber es ist geil, es gehört mit dazu.
Ich erinnere mich daran zum Beispiel, dass wir auf der Straße gespielt haben in Los Angeles und dann hat Jared Butler eine CD gekauft, weil der da lang lief. Oder der Drummer von den Red Hot Chili Peppers hat uns dann gesehen, als wir dann tatsächlich einen Song von denen gespielt haben. Also es gab immer so Accounters, Leute, die uns dann gesehen haben, die dann eine CD gekauft haben. Das war irgendwie cool. Und das letzte Konzert zum Beispiel, da haben wir in... Wir waren auf einem Straßenkonzert in Deutschland und wir haben Musik gespielt und es kam dann ein Familienvater zu mir und der hatte Tränen in den Augen und hat mich dann einfach umarmt, weil es ihm so viel gegeben hat. Weil wir uns selber so verletzlich machen, wenn wir Musik spielen und das hat den irgendwie so berührt. Und ich hab den irgendwie 2 Minuten in den Arm gehabt. Dann hat er einfach geweint, hat Danke gesagt und ist gegangen.
Oh, wie schön.
Und wir waren in Los Angeles 2012 und dann von 14 bis 17, wir waren öfter auch da. Und dort hatten wir dann noch unsere erste CD, die haben wir auf der Straße verkauft. Und als wir dann 4 Jahre da waren, kam ein Mensch zu uns, der sagte, ich habe vor 3 Jahren eure CD hier, Venice Beach, gekauft und ich wollte nur Danke sagen, denn eure Musik hat mich über meine Scheidung gebracht. Ich so, wow, danke. Er so, nein, danke dir. So, und das ist so, der hat random eine CD gekauft vor 4 Jahren und in Los Angeles trifft man dann diesen Menschen wieder. Das war irgendwie sehr berührend.
Gibt's irgendwas, wo ihr sagt, das würden wir gerne nochmal erleben, da möchten wir gerne nochmal hin? Oder seid ihr jetzt so ein bisschen sesshafter geworden und ihr bleibt jetzt für immer in Lüneburg?
Ich bleib niemals irgendwo nur einmal. Aber vielleicht bleibe ich ja doch sesshaft. Wir sind ja auch ein bisschen älter geworden, Jürgen. Ne? Wir haben mit 13 angefangen, jetzt sind wir auch schon 35.
Richtig, aber es gibt noch so viele Träume. Zum Beispiel, wir haben es zwar schon, ja, wie besprochen, viel in die Welt geschafft, aber wir waren noch nie in Großbritannien mit der Musik zum Beispiel.
Oder in Japan, Mann. Ich muss unbedingt noch nach Japan,
genau.
Das machen wir auch.
Also es gibt noch so viele Ziele. Und Südamerika, Brasilien steht auch auf der Liste.
Ja, das steht noch auf der Liste.
Dann seid ihr alle irgendwie ungebunden oder wie macht ihr das? Ich meine, wenn ihr jetzt Frau, Kinder habt, dann sagen die ja wahrscheinlich, ich glaube, du spinnst jetzt mit dem Instrument und deinen Jungen schon wieder auf Tour.
Naja, aber man lernt uns ja so kennen. Das ist ja nicht so, jetzt spinnst du aber mit deiner Gitarre. Sondern also man hat uns ja auch dann so quasi spinnend kennengelernt.
Ja, ja.
Okay. Es ist ja dann auch nichts Neues. Also das ist ja auch interessant. Es gibt ja viele Liebessongs. Ne? Für mich ist dann so, du bereist dann eben ein neues Land oder ein Kontinent, dann verliebt man sich und ist man wieder weg. Also so bin ich immer in Fernbeziehung gerutscht.
Da hast du ja sogar auch einen Song oder wie einen Song drüber geschrieben.
Ja, Satellite. Ja, ein Song Satellite, weil man irgendwie diesem Satelliten so die Beziehung anvertraut. Love you, weep, miss you, weep. So, und man lernt dann doch sehr im Äther dann auch zu sein.
Wir hören ja von euch auch was, damit man überhaupt weiß, worüber wir hier gerade sprechen.
Ja.
Wir hören Hard and Stone. Worum geht's denn da in dem Titel?
Hard and Stone symbolisiert quasi, entscheide ich mich für mein Herz oder entscheide ich mich für den Stein? Also man ist eigentlich immer zwischen zwei Entscheidungen. Mache ich daraus jetzt eine Herzensangelegenheit oder folge ich jetzt mal wegen der Angst oder den Zweifel? Hört am besten gleich mal rein.
Ein super toller Titel von Denman Tau, Hard and Stone, so heißt er. Wie sieht's denn jetzt demnächst aus? Wo kann man euch erleben? Julian, gibt's Termine?
Ja, natürlich. Es gibt ganz viele Termine. Wir lieben es ja, live zu spielen.
Du warst in Hannover.
Genau. Und zwar sind wir im Herbst auf Tour, auf unserer Fight with Art Tour. Und wir spielen am 28.11. in Hannover und am 12.12. in Hamburg im Knust.
Und ansonsten kann man natürlich auch immer online gucken, Denman Tau. Und da stehen wahrscheinlich auch noch die ein oder anderen Festivals oder Termine, wo man euch dann live erleben kann. Wenn ihr euch jetzt schon so lange kennt, ich meine, seit ihr 13 Jahre alt seid. Ich habe gerade eine Doku gesehen über Tokyo Hotel. Jetzt will ich euch nicht mit Tokyo Hotel vergleichen, aber das ist ja auch im Grunde so eine Schulband mal gewesen. Die haben angefangen, Musik zu machen, als sie ganz jung waren. Die sind immer noch zusammen. Die kennen sich in- und auswendig. Ist es bei euch auch so? Ihr müsst manchmal gar nichts sagen. Ihr guckt euch an und dann, okay, Paul.
Ja, wir haben 1.030.000.000 Insider-Jokes. Man braucht jetzt nur noch Blicke verteilen. Das ist wirklich, wer quasi uns datet, datet halt auch immer gleich eine Band. So, das ist immer so gleich die erste harte Erkenntnis jeder Frau. So. Ach so, und wenn man das irgendwie alles zusammenkommt, dann ist es auch irgendwie wunderschön. Und tatsächlich ist Tokyo Hotel gar nicht so fern von uns, weil die waren im gleichen Alter. Bill ist irgendwie auch Ossi, ich bin Ossi, er ist Zwilling, ich bin Zwilling, er ist irgendwie Sänger der Rockband, ich bin Sänger der Rockband, wir waren in Los Angeles, er lebt in Los Angeles, irgendwie ist das ein total witziger Vergleich. Ich freue mich auch schon irgendwann, die zwei mal kennenzulernen, weil es irgendwie total trippy ist. Aber man kennt sich besser, als man sich selbst vielleicht sogar kennt mittlerweile.
Genau, unsere Freundschaft ist uns echt das Allerwichtigste an dem ganzen Projekt auch. Also es steht auch immer ganz oben. Und da investieren wir auch viel Arbeit rein, weil man kann sich das ja vorstellen, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, wenn man eine Firma zusammen hat, befreundet ist und so, die Grenzen sind immer ein bisschen schwierig da zu finden auch. Und deswegen investieren wir auch jedes Jahr aktiv wirklich Arbeit da rein, unsere Beziehung sauber und wirklich, dass sie halt gesund ist. Und deswegen arbeiten wir auch mit einem Mediator zusammen, mit dem wir einmal im Jahr treffen und so, und machen wirklich so professionelle Coachings, um so Probleme in der Gruppe zu lösen.
Naja, wenn man so eng aufeinander hockt und miteinander arbeitet und auch seine private Zeit miteinander verbringt, dann muss man sich schon gut verstehen, ne? Also das ist eine gute Idee eigentlich,
naja,
dass man sich da so ein bisschen miteinander austauscht. Wie ist es denn mit Titeln, wenn ihr Musik schreibt? Wer ist denn da so der Kreativkopf, der eigentlich so die meisten Ideen hat?
Das sind wir tatsächlich alle.
Ah.
Ja, das ist wirklich das Musikmachen. Das ist auch das Einfachste an diesem ganzen Projekt.
Ja, ja. So, weil die es Musik gibt ja, ist das Einfache.
Ja, ja, es gibt ja so viele Aufgaben, die dazu gehören. Man ist ja eigenes Booking und Label und alles so, weil wir komplett independent sind. Und aber das Musikmachen zum Glück, und da habe ich auch echt keine Sorgen, haben wir einfach unendlich viele Ideen. Also wir könnten uns jeden Tag wieder was Neues kreieren. Das ist total schön.
Also wir könnten 5 Alben machen, wenn jemand interessiert ist, uns zu finanzieren. Wir könnten auch 10 Alben machen.
Genau.
Vielleicht hat ja jemand zugehört hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Das wäre ja großartig. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier gewesen seid, uns mal schnell besucht habt. Und weiterhin drücke ich euch die Daumen, dass ihr ganz erfolgreich seid, noch ganz viel von der Welt seht, viele Straßenkonzerte, viele Festivals spielt. Ganz sympathisch. Super.
Danke.
Schön, dass wir uns kennengelernt haben.
Das war total nett. Dankeschön.
Ja, fand ich
ja,
auch.
Cool.
Dan Mantau, hier bei uns zu Gast. Die Band aus Lüneburg. Mit 13 haben sie sich kennengelernt. Eine richtige Schulband. Super, weiterhin viel Erfolg.
Jo, danke. Ahoi, ne?
Ciao, ciao.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Jahrelange Diplomatie, verstaubte Protokolle, sterile Konferenzsäle. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem Filmstoff, der viele Menschen interessiert oder gar zum Lachen reizt. Ja, und doch kann eine Dokumentation über die KSZE, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von 1975, sehr unterhaltsam sein. Der Helsinki-Effekt ist ein Film aus Finnland, der genau das versucht. Mit KI-generierten Stimmen, absurden Archivdetails und feinem Gespür für die Kunst der langsamen Diplomatie. Erzähler der deutschen Fassung ist Schauspieler Bjarne Mädel. Florian Schmidt hat sich den Film angeschaut.
Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Jahrhunderts die höchsten Vertreter von 8 sozialistischen und 27 kapitalistischen Staaten zu einer bisher einzigartigen Konferenz in Helsinki versammelt.
Verhärtete Fronten im Kalten Krieg. Kaum Kommunikation zwischen Ost und West. Das soll in Helsinki anders werden. Doch statt dramatischer Reden oder geheimer Deals erleben wir einen zähen Prozess voller Formalitäten, Eitelkeiten und minutiös durchgetakteter Protokolle. Der Helsinki-Effekt erzählt davon. Lakonisch, satirisch, pointiert.
Dies ist ein Film in 12 Kapiteln. Über die Kunst der langsamen Diplomatie. Über eine banale Konferenz, die alles veränderte. Und darüber, dass man sehr falsch liegen kann.
Mit kunstvoll montiertem Archivmaterial und teils absurden Zitaten aus offiziellen Gesprächsprotokollen lässt Regisseur Arthur Frank Geschichte neu aufleben. Oder besser, neu vertonen. Die Stimmen der damaligen Mächtigen von Brezhnev bis Kissinger wurden per KI zum Leben erweckt.
When I got home last night, my wife showed me a picture in the paper. She said, Dr. Kissinger has lost weight. I said, no, it is something in the photograph.
Your wife is a great diplomat.
Ob Komplimente über die Gewichtsabnahme politischer Gegenspieler oder Redebeiträge, die auf die Sekunde genau gestoppt wurden. Der Film zeigt, dass große Weltpolitik auch ein Stück weit Zirkus sein kann.
Die Sowjets hingegen waren nicht so scharf auf das Konzept der Freiheit. Und so rangen sie mit den westlichen Ländern fast 2 Jahre lang um jeden Vorschlag, jedes Wort und Komma.
Doch genau darin liegt der Reiz. Der Helsinki-Effekt macht aus einem vermeintlich spröden Thema eine unterhaltsame Doku voller kluger Ironie.
Okay, wenn Sie bis jetzt noch nicht eingeschlafen sind, folgen Sie mir bis zum Ende. Denn ich werde jetzt versuchen, die Schlussakte von Helsinki zu erläutern. Das Kernstück dieses scheinbar endlosen Zirkus.
Aus hunderten Stunden Archivmaterial formt Frank ein präzises politisches Porträt. Und gleichzeitig eine Slapstick-Choreografie der Macht. Staatschefs steigen in einem elegant geschnittenen Ballett aus Limousinen. Lachen, scherzen. Vor allem der feixende Brezhnev bleibt im Gedächtnis. Der Helsinki-Effekt erzählt große Politikgeschichte überraschend leichtfüßig, ohne je ins Lächerliche abzurutschen. Wenn so Geschichtsunterricht aussähe, würden vermutlich alle freiwillig in diesen Kurs gehen.
Es ist unmöglich, mit absoluter Sicherheit zu sagen, welche Bedeutung die Schlussakte von Helsinki für Europa hatte. Aber was außer Frage steht, die Skeptiker, die Kritiker, die Zyniker hatten sich geirrt. Denn in den Jahren nach Helsinki begann etwas Seltsames zu geschehen. Überall in Osteuropa bildeten sich Dissidentengruppen. Und sie forderten von ihren Regierungen die Einhaltung des Abkommens, das sie unterzeichnet hatten.
Eine Konferenz, die viele damals nicht ernst nahmen und die doch den Grundstein legte für Menschenrechte, Transparenz und letztlich das Ende des Eisernen Vorhangs. Der Helsinki-Effekt ist ein Film, der zeigt, Politik muss nicht laut sein, um wirksam zu werden. Sie kann auch langsam, absurd und dabei erstaunlich unterhaltsam sein.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind heute Abend. Es gibt nicht viele Sänger, die eine so große Bandbreite haben wie Oliver Perau. Jetzt hat der Vollblutmusiker ein neues Album mit Terry Hoax aufgenommen. Wir haben ihn getroffen. Dann geht es zum Internationalen Theaterfestival Theaterformen in Hannover. Das Festival startete mit Dokumentartheater der argentinischen Regisseurin Lola Arias, bei dem ehemalige Gefängnisinsassinnen auf der Bühne stehen. Und wir haben mal geschaut, was für Hollywood-Remakes so in den Kinos anlaufen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend mit uns. Gemeinsam geht es mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es gibt nicht viele Künstler, die eine so große Bandbreite haben wie Oliver Perau. Der Hannoveraner ist bekannt als Frontmann der Rockband Terry Hoax und er singt Jazz unter dem Namen Giuliano Rossi. Und außerdem interpretiert er die Songs der Doors und tritt in Altenheim mit dem Projekt Klang und Leben auf. Nun hat Perau ein neues Album mit Terry Hoax aufgenommen, das die Band am vergangenen Wochenende auch live in der Bluesgarage vorgestellt hat. Uli Kniep war dort und hat mit Olli Perau über seine Vielfalt Aktivitäten gesprochen. We're celebrating nothing, and everybody comes. We're gonna get together now,
even the lonely ones. Celebrate Nothing lautet der erklärungsbedürftige Titel des neuen Albums der Band Terry Hoax aus Hannover. Sänger Oliver Perau klärt auf.
Ich meine, wir leben in einer Welt, wo man sich ja fast schämen muss, wenn man was feiert. Ich gehöre zu diesen sensiblen Menschen, die das wirklich belastet. Also ich merke manchmal, dass es mir echt zu viel wird. Ich habe das erste Mal in meinem Leben vor einigen Monaten mal eine Tagesschau und eine Tageszeitungspause machen müssen, weil ich gemerkt habe, das erdrückt mich ja richtig, weil es einem auch so wehtut. Ich kann dieses Leid nicht ertragen. Wenn dann auch noch Kinder gezeigt werden, dann ist für mich der Abend gelaufen. Trotzdem muss man ja das Leben leben und trotzdem haben wir alle nur wahrscheinlich dieses eine Leben und das sollte man ja möglichst mit viel Freude und Liebe füllen. And I lose my faith in
everything I do. Neue Musik und Texte zu schreiben, begreifen Terry Hoax als Trotzreaktion in dieser gewalttätigen Welt. Und vielleicht auch als Lebenshilfe. Oliver Perau hat gelernt, wie man Leuten ein Lächeln auf die Gesichter zaubert. Als Sänger, auch beim Projekt Klang und Leben, versteht er es ausgezeichnet, Demenzpatienten aus ihrer Lethargie zu helfen.
Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Es ist beliebt und das hat seinen Grund.
Zwischen den Schlagern, die die Senioren erinnern, und der Rockmusik von Terry Hoax liegen Welten. Doch für Oliver Perau ist das Wandeln zwischen diesen Polen kein so großes Problem.
Ich kann mir vorstellen, dass es von außen betrachtet etwas sehr vielseitig wirkt, aber ich kriege das alles unter einen Hut. Also ich glaube, man erkennt mich schon wieder, wenn man mich jetzt bei Klang und Leben sehen würde, als Terry Hoax-Fan, würde man mich schon wiedererkennen und Parallelen vielleicht auch feststellen in meiner in meinem Entertainment.
Erfährt man dann auch noch, dass Oliver Perau Fan der Doors war und unter dem Pseudonym Giuliano Rossi Swing-Klassiker interpretiert, versteht man, dass all diese Einflüsse zum mittlerweile typischen Sound der Band Terry Hoax verschmelzen.
Wir bringen alle unsere eigenen Musikgeschmäcker natürlich mit und die sind bei uns fünf unterschiedlich. Wirklich jeder von uns hat seine eigenen Vorlieben. Und dann komme ich mit, ich habe dann eben diesen Burt Bacharach und Sammy Davis Jr. Hintergrund und Christopher Cross und Supertramp. Und das alles ergibt dann am Ende Terry Hoax. Also ich glaube schon, dass wir mittlerweile auch so einen Terry Hoax Sound haben.
Und der klingt auch auf dem neuen Album Celebrate Nothing sowohl sensibel als auch kraftvoll.
Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind heute Abend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. 4 Jahre ist es her, da eröffnete Lola Arias das internationale Theaterfestival Theaterform in Hannover mit einem Stück über Rentner und Pflegekräfte. Jetzt startete das Festival mit Dokumentartheater der argentinischen Regisseurin, bei dem ehemalige Gefängnisinsassinnen auf der Bühne stehen. Agnes Bührich hat sich Los Días Afuera, The Days Out There, die Tage draußen, angesehen.
El día que salí de la cárcel, mi hermano me vino a buscar con mi auto.
Ein Auto mit 6 Personen, die sich aus ihrem Leben erzählen. Von alkoholabhängigen Eltern, auf der Flucht vor dem Vater, ohne eine Mutter. Im oberen Teil eines 2-stöckigen Gerüstbaus wird die Szene per Videobild groß projiziert. Unten steht ein Schlagzeug. Die Gerüststangen erinnern an Barrieren im Gefängnis. Zu erzählen, was sich dahinter verbirgt, ist für Darstellerin Estefania Hardcastle manchmal eine Herausforderung. Es gibt viele Jahre mit vielen negativen Dingen, die mich zerstört haben. Wiedergeboren zu werden ist also manchmal sehr schwierig. Aber hallo, wir haben eine andere Welt entdeckt. Eine Welt, in der wir umarmt werden. Eine Welt, in der wir nicht verurteilt werden. Es ist also ein Weg. Es ist ein Prozess. Mit Los Días Afuera setzt Lola Arias, die letztes Jahr in Norwegen mit dem renommierten Ibsen-Theaterpreis ausgezeichnet wurde, ihr Filmprojekt Reas fort. Sie macht die Situation von weiblichen und queeren Gefangenen sichtbar, die oft für Delikte wie den Transport von Drogen hinter Gitter kommen. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, sagt Lola Arias. Besonders schwierig sei die Situation für queere Personen in argentinischen Gefängnissen, sagt die Regisseurin. Trans-Männer und Frauen bekommen normalerweise keine Jobs, weil die Leute glauben, dass sie nicht in der Lage sind, sie auszuführen. Viele dieser Personen haben nie die Chance bekommen, sich beruflich auszuprobieren. Diejenigen, die ins Gefängnis kommen, hatten oft mit Prostitution zu tun, Drogen und solchen Dingen. Sie haben auch Erfahrungen mit Gewalt. Sie hatten keine Chance zu etwas anderem. Auf schäbigen Matratzen liegend erzählen sie sich von ihren schlaflosen Nächten hinter Gittern. Von Wärtern, die sie alle 2 Stunden aus dem Schlaf schrecken ließen. Von Kakerlaken, die sich oben im Doppelstockbett besser ertragen ließen als unten. Seine Erlebnisse heute in Musik auszudrücken, der Applaus danach, das gebe ihm Würde, sagt Transmann Ignacio Rodriguez. Es ist ein sehr, sehr schöner Wahnsinn, was wir da erleben. Und die Wahrheit ist, dass wir nicht wollen, dass es aufhört. Wir wollen weiter durch die Welt touren, durch Lateinamerika, unser Land, die Provinzen. Das wäre wie ein Traum, ein vollkommener Traum. Hier zu sein ist bereits einer. Das ist ein Traum, an den wir nie gedacht haben. Voller Energie und Drive ist diese Inszenierung trotz allen erlittenen Schmerzes. Etwa wenn sie vom Traum singen, Paris und New York zu erreichen, Barcelona und Mailand. Dazu gibt es eine Choreografie mit Rollkoffern. Über ihnen auf der Leinwand starten Flugzeuge in den blauen Himmel. Musical-Elemente mischen sich mit Spielszenen. An ein Roadmovie erinnern Szenen im Auto, wo hinten die Welt vorbeifliegt. Es ist ein eindringliches Stück, das zeigt, wie durch das Spiel Ohnmacht und Gewalt von Selbstermächtigung und Hoffnung abgelöst werden können. Das Publikum in Hannover bedankt sich mit einem langen, begeisterten Applaus.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Also wenn Sie demnächst mal wieder im Kino sitzen, dann erschrecken Sie bitte nicht, sollte in der Vorschau ein Trailer für Die nackte Kanone laufen. Sie wurden dann nicht in einer Zeitkapsel in die 80er Jahre katapultiert, sondern befinden sich immer noch im Jahr 2025. Die Hollywood-Studios gehen allerdings inzwischen schon mit archäologischen Methoden auf Stoffsuche und werden dann eben bei den Vätern der Klamotte von vorgestern fündig. Ausgrabungen in Hollywood. Was dabei zutage gefördert wird, hat sich Wally Müller mal näher angeschaut.
Wer sind Sie?
Frank Drebin, Spezialeinheit. Die Neuauflage.
Leslie Nielsen wälzt sich sicher jetzt schon vor Lachen im Grab, weil Liam Neeson, seit Jahren als grimmiger Rächer im Actionkino unterwegs, seinen Slapstick-Part übernimmt. Im Reboot der nackten Kanone gibt er ab Ende Juli den Trottel vom Polizeidienst. Der Trailer lässt schon tief blicken auf die rot gepunktete Unterhose unterm karierten Minirock.
Mann! Das war eine geile Nummer.
Der 80er-Jahre-Humor ist offenbar so unverwüstlich wie die geklonten Dinos, die seit Anfang der 90er mit schöner Regelmäßigkeit auf die Menschheit losgelassen werden. Mit Jurassic World, die Wiedergeburt, startet am 2. Juli der 7. Aufguss der im Grunde immer gleichen Story. Wer nicht schnell genug rennt, wird gefressen.
Vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen, ne? Weg hier!
Es lässt sich schon viel Verzweiflung herauslesen aus dem Kinoprogramm der jüngeren Vergangenheit und näheren Zukunft. Die tiefsten Mottenkisten werden inzwischen gestöbert auf der Suche nach einträglichen Filmstoffen. So stieß Disney unter Einbeziehung der Haushistoriker auf einen Zeichentrickklassiker von, sage und schreibe, 1937.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Schneewittchen als Realverfilmung mit animierten Zwergen wurde nicht der erwartete Hit. Und der Versuch, den Milliardenseller König der Löwen mit dem Sequel Mufasa nochmal auszulutschen, ging storymäßig völlig daneben. Ein klein wenig Verständnis für die Filmstudios lässt sich aufbringen, weil es zuletzt viele finanziell schmerzhafte Flops gab, auch mit großen Markennamen wie Indiana Jones drüber. So geht man lieber auf Nummer sicher, lässt im Juli Superman eine neue Runde fliegen und holt einmal mehr die Schlümpfe aus der Versenkung.
Wir sind nicht mehr sicher in Schlumpfhausen. Geht in die echte Welt!
Den Franzosen fällt offenbar auch nicht mehr so leicht Neues ein. Sie vergriffen sich vor kurzem an der 27 Jahre alten irisch-britischen Kultkomödie Lang lebe Ned Devine. Das große Los, so der Titel des Remakes, war keines fürs Publikum. Denn bei der Jagd zweier französischer Hinterwäldler auf die Lottomillionen eines Verstorbenen wurden nur Karlauer aus der untersten Schublade bemüht.
Ich habe eine Idee.
Ach ja?
Ja. Willst du es nicht wissen?
Aber ja.
Wieso fragst du mich dann nicht?
Gut, also was für eine Idee.
Verrate ich dir nicht.
Zu den Filmen, die nun wirklich kein Remake brauchen, gehört Der Rosenkrieg, weil man heute noch Kathleen Turner am Kronleuchter hängen sieht, im rabiaten Geschlechterkampf mit Michael Douglas. Es kommt trotzdem Ende August unter dem originellen neuen Titel Die Rosenschlacht. Immerhin ist die Besetzung mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch vielversprechend.
Alle scheinen zu glauben,
dass wir uns hassen. Ich denke, manchmal hasse ich dich wirklich. Sporadisch, hin und wieder.
Das Original lief 1989, ein Jahr nach der nackten Kanone und 5 Jahre nach Karate Kid. Aktuell ebenfalls in einer Neuversion im Kino zu sehen, wobei der Coming-of-Age-Teil banalisiert, die Kampfszenen brutalisiert wurden. Nur die uralten Männlichkeitsklischees haben es rübergeschafft in die 2020er, wo sich die 80er gerade so gut verkaufen lassen. Wie wär's mit Breakdance Sensation 25 oder Let's Flashdance? Und wo bleibt das Remake der verhängnisvollen Affäre? Ben Affleck und Jennifer Lopez würden sich in den Hauptrollen anbieten. Ganz sicher kommt bald Reloaded für die Trump-Ära dumm und noch dümmer. Wenn Elon Musk dann noch eine Gastrolle übernimmt, lacht garantiert die ganze Welt drüber.
Das ist der Hammer!
Und das war's auch schon wieder mit dem Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören und wünsche Ihnen jetzt erstmal ganz viel Spaß bei Traumhaft. Genießen Sie den Abend mit uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.